Heute im BirdGang Powerlifting Podcast. Weltmeistercoach und Golden Boy Netty Matty ist bei uns zu Gast. Wir sprechen über Langfristigkeit im Training, vorgeschriebene Trainingsprogramme und den ultimativen Sleeve-Test.
Das ist schon geil. Das ist einfach so unglaublich, unglaublich spannend.
Aber es ist schon geil. Max,
yeah. Einfach erzählen, erzählen. Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen in einer neuen Folge des BirdGang Powerlifting Podcast. Mein Name ist Falk, ich sitze hier mit meinen allerreizendsten Co-Hosts, einmal aus Berlin, der wunderbare Maximilian Rabe, aus Wien, Kona Maus. Und wir haben uns natürlich wieder mal nicht lumpen lassen und haben, nachdem Hendrik Becker vor einigen Folgen mal hier war, einen zweiten Weltmeister-Coach in die Folge geholt, nämlich den großartigen, ich hoffe, alle kennen ihn unter dem Namen, Netty Matty, a.k.a. Matthias Wallner. Wir freuen uns wirklich sehr, dass du Zeit gefunden hast, uns hier zu beehren. Wie geht's dir an diesem wunderschönen Donnerstag?
Ja, vorab vielen Dank für die Einladung. Das ist der erste Podcast seit längerem, in dem ich wieder mal zu Gast sein kann. Und ich freue mich schon sehr auf die Runde mit euch. Und ja, dementsprechend geht's mir sonderlich gut. Vielleicht kommen wir darauf eh noch zu sprechen. Ich bin unter anderem Lehrer, habe noch Sommerferien, also kann es einem nur gut gehen.
Ah, perfekt. Ja, ich habe eine ganz, ganz wichtige Frage vorab, bevor wir hier mit den Powerlifting-Themen reinstarten. Der ein und die andere werden es ja wahrscheinlich wissen, dass du ja mal so Halbprofi-Wrestler warst. Was ist eigentlich aus der Wrestling-Karriere geworden?
Ja, das ist leider etwas verlaufen. Ich muss aber sagen, ich bin nicht unglücklich darüber, dass es etwas ins Nichts verlaufen ist, weil ich weiß nicht, ob das mein Körper so lange noch mitgemacht hat hätte, wenn ich damit wirklich angefangen hätte, weil die Bumps sind doch nicht zu unterschätzen. Aber für alle, die es nicht wissen, wir haben im Gym, also in das Gym in Wien, für einige Zeit tatsächlich einen Wrestling-Ring stehen gehabt und dort haben dann auch wöchentlich Wrestling-Trainings stattgefunden. Und der Andreas Bürzel, also der Besitzer vom Gym, und ich, wir haben dann an einem dieser Trainings teilgenommen und das Training hat geendet, dass wir einen Kampf gemacht haben mit allen Würfen und Moves, die wir so gelernt haben. Ich habe ihn fertig gemacht, was eh klar, Klavaten war. Klar. Das Video, glaube ich, kann man sogar auf der Instagram-Seite von Das Gym sehen. Ich habe auch ab und an einstecken müssen, aber das gehört halt auch dazu.
Ja, also alle, die sich dafür interessieren, und das ist wirklich nur rätlich zu empfehlen, es gibt bestimmt noch, wenn man danach sucht, die Golden Boy versus The Boss Wrestling-Videos irgendwo auf Instagram zu finden. Also schaut euch das unbedingt an. Wirklich mit viel Körpereinsatz wird da gearbeitet. Großartige Sache.
Kona, wann bist du da eigentlich am Start bei deiner Wrestling-Karriere, wenn du auch da trainierst?
Also erstmal den Wrestling-Ring gibt's ja nicht mehr. Und ich weiß nicht, ich glaube, das
leider,
ist gar nichts für mich.
Leider nicht mehr.
Also ich sehe den sich
generell nicht so. Ich weiß auch nicht, ob die Leute meinen Suplex aushalten.
Ja, genau. Also ich bin ja noch so in der Wrestling-Zeit damals von Undertaker oder Rey Mysterio.
Ja, Bombe.
Und also wäre schon nice, da in so einem Sarg reingetragen zu werden, dann alles dunkel und ich stehe auf.
Auf dem Powerlifting-Wettkampf auch
eigentlich. Wäre schon sick, aber ich glaube, das wäre gar nichts für mich.
Es gibt auch noch, also du brauchst dann auch so ein geiles Outfit wie Matty zu diesen, was waren das, Mühlviertler Kreuzhebemeisterschaften. Großartig. Ich habe vorhin nochmal dein Profil durchgeguckt und habe das gefunden, wie du da mit Goldkette, diesem goldenen Latz, weiß nicht, Schlüpfer.
Ich muss sagen, das war ein Anzug. Ich habe nach goldenen Anzug gesucht und das ist eher ein Artikel aus, ich meine, es war über Amazon bestellt, aber es ist ein Artikel eigentlich aus einem Sexshop. Also so viel dazu. Ich habe es auch ich habe es auch im Schritt etwas entschärft, weil da ist so ein richtiges Säckchen geschnitten gewesen. Und damit das ja nicht so explizit den Schritt betont.
Super potent rüberkommt.
Ja, richtig. Ja.
Also ich würde auch dafür plädieren, dass wir, wenn wir uns alle mal in Wien treffen sollten, möglichst alle in einem ähnlichen Aufzug da erscheinen auf ein gemeinsames Training.
Ich möchte sagen, mich wird niemand mehr in so einem Anzug zu sehen bekommen. Das war mal. Ich bin jetzt mittlerweile seriös. Wie gesagt,
ja, du bist jetzt ein seriöser Mensch.
Das sagen wir auch, ja.
Ich habe es ja zuerst schon angeschnitten, ich bin jetzt Lehrer und dementsprechend wird solche Fotos von mir nicht mehr auf Instagram zu sehen geben.
Aber im Privaten schon, ja.
Das kann man auch privat
machen. Das ist möglich, das ist durchaus möglich.
Geil. Ja, wie schon angesprochen, Matti ist ja einer der wenigen Weltmeister-Coaches auf diesem Planeten. Und zwar ist das mit der lieben Rebecca Reinert passiert, als Tab Junior 84erin, glaube ich. Sehe ich richtig?
Richtig.
Genau, letztes Jahr und hoffentlich, warte mal, dieses Jahr seid ihr auch wieder dran, ne?
Genau, also
in einer Woche, zwei Wochen.
Zwei Wochen, ein bisschen mehr, ist die WM und dann ist noch die EM.
Willst du da schon mal offenbaren, worauf ihr hinarbeitet oder ist das Top-Secret?
Also grundsätzlich natürlich gibt es Ziele, die wir auch im Kopf haben. Vielleicht kommen wir da eh noch drauf zu sprechen. Ich bin halt gerade auch im Nachwuchsbereich, aber jetzt nicht nur im Nachwuchsbereich, sondern auch allgemein eigentlich im Powerlifting, jetzt kein Fan davon, immer ganz konkrete Leistungsziele zu haben, weil im Endeffekt, oder auch Ergebnisziele, weil im Endeffekt Ergebnisziele, die kann ich nur nicht direkt beeinflussen, da kommt es einfach sehr stark auf die Konkurrenz an. Leistungsziele kann ich in dem Sinn direkt beeinflussen, aber wir tun ohnehin das Beste, um, sage ich, möglichst viel herauszuholen. Und dementsprechend, aber es läuft nicht immer 100% nach Plan, das denke ich, kann jeder von euch bestätigen. Und dementsprechend möchte ich mich da nicht auf fixe Zahlen festlegen. Das kann natürlich motivieren, aber das kann auch sehr viel Druck machen.
Absolut.
Aber natürlich kann ich sagen, dass das Ziel ist, mehr als im letzten Wettkampf, also auf der DM zu machen und das Total weiter zu verbessern.
Was habt ihr auf der DM abgeliefert?
Ich glaube 485,5.
Fett. Ja, sehr ordentlich.
Ich habe gerade nochmal nachgeschaut, ja, 485,5, eine 195,5 Kilo Beuge, 102,5 Kilo Bank und 187,5 Kilo Deadlift.
Schon. Wo sind wir da Dots technisch?
Gestört. Das sind 450,61 Dots.
Sehr schön.
Das ist schon eine Hausnummer.
Als Sub-Junior, ne? Das ist schon wild.
Du hattest es ja gerade angesprochen, dass du sehr viel mit Nachwuchs trainierst. Würdest du sagen, da unterscheidet sich deine Herangehensweise, wenn du jetzt, sagen wir mal, was wären das Gegenteil, so alte Hasen im Business hast, die jetzt schon länger trainieren? Und wie hat es dann so bei Rebecca angefangen? Wie hast du dir sie denn so aufgebaut?
Also ich würde sagen, ich würde es gar nicht sagen, dass ich so viele Personen habe, die jetzt im Nachwuchs aktiv sind. Also ich würde sagen, ja, es sind vereinzelt junge Leute dabei, aber es sind genauso auch ältere Leute, also ältere Leute mit dabei. Älter ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ich sage einmal, ich habe Personen...
Alles ab 25.
Alles ab 25.
Ah ja, hast du jetzt genau dein Alter einfach gesagt?
Nein, ich glaube, die älteste Person, die ich betreue, also die ist schon AK1 Athlet und die jüngste Person ist tatsächlich die Rebecca mit 17 Jahren. Und die Rebecca habe ich eben vor zwei Jahren begonnen zu coachen, vor knapp zwei Jahren. Und ja, ich denke, was im Powerlifting einfach wesentlich ist, dass das Höchstleistungsalter sehr hoch ist. Das heißt, man hat eigentlich sehr, sehr viel Zeit, seinen Peak, seine Leistungsspitze zu erreichen, solange man verletzungsfrei bleibt. Und ich habe zufällig vor kurzer Zeit einmal auf Open Powerlifting geschaut und da sind ja dann die besten Leistungen nach DOTS, egal ob für Frauen oder Männer und auch für alle Federations aufgelistet. Und die höchsten Dots, die hat Christy Hawkins und die hat sie mit 43 Jahren gemacht. Das waren ein Total von 725 Kilogramm bei einem Körpergewicht von 74 Kilogramm. Das sind 711,19 Dots. Die ist sicherlich enhanced, Aber es ist trotzdem beeindruckend, dass eine Person in dem Alter eigentlich, man kann jetzt sagen, die Beste der Besten, manche sagen sicherlich nicht, sie ist die Beste der Beste, weil es ist mit Raps, glaube ich, gewesen. Aber wir können die Liste ausführen. Also es gibt auch Personen, die in der IPF starten, und einige der besten Lifter der IPF sind ebenfalls schon über 30. Und das zeigt einfach nur, dass man im Powerlifting eigentlich, wie gesagt, lange Zeit hat oder viele Trainingsjahre nicht unbedingt braucht, um zur Weltspitze zu gehören, weil die Weltspitze ist, der Talentpool, der Zugang zu Powerlifting hat, der wächst ständig an, und dementsprechend gibt es einfach extrem krasse Leistungen in jungen Jahren schon, aber das heißt nicht, dass man die Höchstleistungen schon in jungen Jahren erbringt. Das heißt, diese Personen, die jetzt mit 20 absolute Weltklasse-Leistungen erbringen, denke ich, wenn sie verletzungsfrei bleiben, werden sie ihre Höchstleistung mit 30 plus erbringen. Also da, ich habe ein paar andere Beispiele auch noch aufgelistet, die aktuell sind. Also die Megan Scaloon zum Beispiel mit 36 Jahren, die hat die siebthöchsten Dots in der IPF. Der Jurins Kengamo mit 35 Jahren, der hat jetzt die 25. Platz in der Liste nach Dots in der IPF. Und auch ein Tony Cliff zum Beispiel mit 38 Jahren, der seine Bestleistung, also mit 38 Jahren, mit 955,5 Kilo gemacht hat, sind alles Beispiele, die zeigen, dass man in höherem Alter Top-Leistungen bringen kann. Und wir haben auch in Deutschland, Österreich Personen, die dazu gehören.
Wir reden jetzt die ganze Zeit von Open Powerlifting. Also manchmal kam hier schon.
Ich habe da mal meine eigene Tabelle gestartet.
Das kam hier schon
manchmal. Da steht als Kona auf Platz 1.
Das ist eine Lüge oder so. Nein, Open Powerlifting ist im Endeffekt eigentlich nur eine ganz coole Database, für wo eigentlich optimalerweise alle Wettkämpfe eingetragen werden sollten. Das heißt, das ist ganz cool, weil man kann man wirklich schön Vergleiche ziehen und schauen, auch wie sich Leute über die Jahre entwickeln, die höchsten Dots, Meister total, bla bla bla. Also openpowerlifting.org, da eine sehr coole Sache. Und wenn man jetzt mal nach All Tested Lifters filtert, ist es wirklich so, klar, du hast so immer wieder diese Outliers, wie jetzt zum Beispiel eine Agata Shitko, die ja gerade mal 21 ist.
Ja, die ist auch kein Outlier.
Nee, die ist eine von uns, die ist eine ganz normale.
Hat sich einmal angestrengt im Training hier.
Ja, so sieht nämlich aus. Muss halt mal einen Tag mehr ins Gym gehen. Kann sie auch nicht immer
ja, aber das sieht man dann ganz gut eigentlich, dass wirklich sehr viele eigentlich so wirklich um die 30 herum sind. Also so, du siehst sehr oft irgendwie in dem Bereich ab 26 bis aufwärts. Und das ist natürlich ganz cool. Das heißt, wir alle erreichen noch unser Peak. Bei Maxi muss es jetzt mal ein bisschen schneller gehen. nee, aber das ist ganz interessant, weil man sieht ja dann doch jetzt immer diese ganzen jungen Lifter, die so aus dem Nichts sprießen, richtig stark werden, danach schwupps auf einmal wieder weg sind. Ja, da ist natürlich ganz cool zu sehen, wie langwierig so eine Powerlifting-Reise da ist. Also ist interessant.
Und weil du jetzt gerade erwähnt hast, ich weiß nicht, wie alt du bist, Maxi, aber aus meiner Erfahrung kommt es speziell auch auf die Trainingsjahre an. Das heißt, auch eine Person, die zum Beispiel spät mit Powerlifting anfängt, kann auch dementsprechend sich sehr, sehr lange steigern. Also ich denke schon, dass Personen, die halt sehr früh anfangen, dann auch früher ihren Peak erreichen, als vielleicht Personen, die später anfangen, aber zum Beispiel meine Freundin, um die als Beispiel zu nennen, die hat eigentlich erst, macht jetzt seit 2 Jahren Powerlifting-Wettkämpfe, oder dieses Jahr eigentlich erst die zweite Wettkampfsaison, und hat mit, ja, dementsprechend eigentlich erst mit 30 angefangen, Powerlifting zu machen, und hat jetzt auch, würde ich sagen, für den Zeitraum immens gute Ergebnisse erzielt. Also hat jetzt Bestleistung in ihrer Kniebeuge mit 170, auf der Bank 85 Kilogramm und beim Heben 175 Kilogramm im Wettkampf, beim Körpergewicht von 69 Kilogramm. Und ich denke auch, sie wird sich, obwohl sie jetzt 33 ist, auf jeden Fall, wenn sie im Sport bleibt, bis 40 steigern können.
Sprechen wir uns nochmal in 7 Jahren zum Podcast.
Podcast Folge 500 dann.
das wird noch mehr wahrscheinlich.
Ja, hoffentlich.
Aber, ja, wie berücksichtigst du das dann in deinem Training, wenn du jetzt Athleten sagst, wir haben wahrscheinlich, brauchen wir mehrere Jahre, um die Spitzenleistung rauszuholen. Gibt es da bestimmte Prinzipien, bei denen du vielleicht sogar von anderen Coaches abweichst? Oder wie legst du da besonders Wert drauf im Coaching?
Also ich glaube, aber das gilt eigentlich auch wieder für alle Athleten, Athletinnen. Ich glaube, man muss gerade auch bei jungen Personen darauf achten, dass man die richtigen Ziele setzt. Das heißt, man muss einfach die Basis schaffen für ein langfristiges, nachhaltiges Training, was die Grundvoraussetzung ist, dass diese Person irgendwann einmal ihre Höchstleistung abrufen kann. Und ich finde gerade in der heutigen Zeit mit Social Media ist es eine extreme Challenge, weil man kann sich eigentlich durchgehend vergleichen. Man möchte so schnell wie möglich ans Ziel kommen und man sieht irgendwelche 16-, 17-, 18-Jährigen, die dann die Jugend- oder Junioren-Weltrekorde dann pulverisieren. Und wenn man selber ein junger Athlet ist, dann möchte man natürlich auch, wie gesagt, so schnell wie möglich dorthin. Und davon würde ich versuchen, wegzukommen, sondern einfach eigentlich der Person im Coaching schulen, dass man sich Ziele setzt, wie zum Beispiel halt natürlich Technik verbessern, aber dass auch eine Person einfach lernt, wie man im Endeffekt richtig trainiert, beziehungsweise was die wesentlichen Punkte sind, dass die Assistenzen hart trainiert werden, dass die Person lernt, einen Trainingsplan richtig zu lesen und auch richtig umzusetzen. Das heißt, wenn man jetzt beispielsweise mit RPs arbeitet, dass der Trainee auch das ausführt, was sich der Coach denkt, weil es kann der beste Trainingsplan sein, wenn der nicht richtig gelesen und interpretiert wird. Und natürlich auch, dass man auf die Punkte Rücksicht nimmt oder die thematisiert, die außerhalb des Trainings wichtig sind. Also dass man auf genügend Schlaf kommt, dass eine gute Ernährung wichtig ist. Das sind Punkte, die ich auf jeden Fall im Coaching berücksichtigen würde und in jungen Jahren noch mehr berücksichtigen würde als bei Personen, die älter sind. Aber ich denke auch, ältere Personen, die jetzt nicht mehr Jugend oder Junioren sind, haben mit ähnlichen Problemen, sage ich jetzt einmal, unter Anführungszeichen, zu kämpfen.
Ich finde, das ist super, super schwierig, gerade mit jüngeren Athleten, weil die sind sehr im sich vergleichen, online schauen, was so andere machen. Und ich muss sagen, von allen Coaching-Erfahrungen, die ich jetzt so mit verschiedensten Leuten hatte, waren die schwierigsten Sachen wirklich eigentlich da immer dieses richtige Pacing von jungen Athleten, weil die waren natürlich immer, der und der hat jetzt gerade wieder ein PR gebeugt, ich muss jetzt unbedingt einen schweren Single machen und ich muss jetzt unbedingt mal hier at 10 und da at 9 und was auch immer. Und man merkt bei, das klingt immer so falsch, bei Älteren, also wir reden jetzt hier so wirklich ab 25 plus, sowas ist jetzt für mich gerade älter. Ey Max, ich habe den Mittelfinger, habe ich gesehen.
da ist mal was ausgerutscht hier, bei den Emojis wahrscheinlich.
Da merkt man dann eigentlich ganz klar, da ist mehr Verständnis dahinter, da ist mehr Verständnis von dem Prozess selber dahinter, aber auch mehr ein Vertrauen so in den Prozess und nicht einfach nur ein, boah, wir haben jetzt schon seit 4 Wochen gerade keinen neuen PR mehr gemacht, weil wir ja jetzt Fünfer und keine Singles machen. Das wird hier irgendwie gar nichts und ich muss jetzt wieder Coach wechseln. Das ist auf jeden Fall eine Sache, die sich da so ein bisschen bei mir als roten Faden durchgezogen hat, bei verschiedensten jüngeren Athleten. Ich weiß nicht, wie ihr das, wie das bei euch so war, Falk und Maxi, aber ja, das kann ich so aus meiner Erfahrung berichten.
Ja, ist ganz witzig eigentlich. Maxi und ich, wir haben waren vor 2 Tagen oder 3 Tagen telefoniert und haben uns auch so ein bisschen über die Jungschen haben wir uns ein bisschen ausgetauscht. ich persönlich habe, glaube ich, auch echt immer so ein bisschen mit Ungeduld zu kämpfen und damit, dass so die Leute versuchen, so ihre Grenzen auszutesten. Von, ja, hier steht jetzt ein Trainingsplan, da ist jetzt ein festes Gewicht auf der Bank vorgegeben und da wird dann halt einfach nach Gefühl so 2,5, 5 Kilo mehr gemacht. So, einfach weil es wäre ja noch mehr drin gewesen, mäßig. Kennen wir wahrscheinlich alle. Und dann musste da auch mal das ein oder andere längere Ansagevideo im Check-in rausgehauen werden mit 25 Minuten Monolog, warum jetzt die Dinge so gemacht werden, wie sie gemacht werden und was ich erwarte. Und danach hat es dann auf jeden Fall geklickt und seitdem funktioniert es auch sehr gut. Aber ja, es ist, meine Erfahrung ist wirklich so dieses Grenzen austesten und so ein bisschen nicht ganz aware sein darüber, dass der Trainingsplan ja schon ein Kalkül verfolgt und nicht jede Woche ist, naja, wir versuchen schon so an eine Maximalleistung ranzukommen. Und ja, also da einfach Verständnis für zu entwickeln, aufzubauen und das auch zu verinnerlichen, dass dieses Kalkül existiert und dass das alles ein Plan ist, weil es ein Plan ist. Ja, da, das war so der größte Struggle bisher, immer mal wieder.
Aber dann würdest du, Matti, auch sagen, dass es gar nicht so darum geht, wenn du jetzt sagst, wir wollen langfristig trainieren. Klar, wenn man Assistenzen drin hat, die pusht und jetzt nicht nur SPD macht und Maxouts, dass es gar nicht so an dem Plan liegt, sondern vor allen Dingen, wie man den Plan ausführt und mit welcher Einstellung man quasi ins Training geht.
Ja, ich glaube, dass es Sinn macht, in jungen Jahren noch mehr Fokus jetzt auf Assistenzen zu legen. Tendenziell, aber grundsätzlich glaube ich, dass die Umsetzung vom Plan, wie du jetzt gerade gesagt hast, sehr entscheidend ist.
Kannst du ein paar Beispiele nennen, wo es vielleicht erstmal schwierig war, wo man mit Athleten lange arbeiten musste, dass sie ein Verständnis dafür aufbauen, oder auch Beispiele, wo Leute das extrem gut umgesetzt haben?
Also die Rebecca, weil man, um zu Rebecca zurückzukommen, mit der ist es als Coach sehr einfach. Die ist super professionell für ihr Alter. Da kann ich dann hier auch noch ein Beispiel dazu nennen. Aber ich denke, da ist einfach der wöchentliche Austausch wichtig, weil, wie schon Falk gesagt hat, ja, wenn er dann einmal overshootet wird, unnötigerweise, beziehungsweise immer zu viel Gewicht genommen wird oder einfach mehr genommen wird, als eigentlich angegeben ist im Plan, dann muss man den Trainees halt erklären, warum das vielleicht langfristig gesehen keinen Sinn macht, jetzt 5 Kilo mehr zu machen, auch wenn es geht. Weil nur weil es geht, heißt nicht immer, dass das langfristig sinnvoll ist. Und ich sage auch immer meinen Leuten, nur weil du im Training jetzt 5 Kilo mehr machst, heißt das nicht, dass du im Wettkampf dann 5 Kilo mehr machst. Weil wenn sich dann das Gewicht halt statt einer RP8 wie eine RP9 bewegt, du bist ja nicht stärker, sondern einfach nur die RP ist höher. Und dementsprechend wirst du dann im Wettkampf auch nicht mehr abrufen können, weil du im Training schwerer gegangen bist. Im Gegenteil, es kann sogar nachteilige Effekte haben, weil du vielleicht mit der Regeneration nicht nachkommst.
Oder dass zum Beispiel die Backoffs dann...
Maxi, der Kona hat sich gemeldet, Mensch.
Dann melde ich doch mal höher.
Kannst du gleich mal einen Marker setzen, Maxi. Da kannst du gleich mal rausschnippeln.
Ich markiere dich aber sowas.
Markier jetzt. Ja, markier mal rein. Okay, seriöse Stimme anlegen. Oh Mann, das geht wieder nicht auf Knopfdruck. Ich muss sagen, ich habe da zum Beispiel rausgefunden, dass ich vielen so vermitteln kann, indem ich sage, wenn du jetzt zum Beispiel eine RPE 7 auf dem Plan hast, versuch nicht, das Gewicht zu nehmen, was diese maximale RPE ausreizt mit Vollhype und Riechsalz und lauter Musik und allem drum und dran, sondern versuch eher so das minimalste Gewicht zu nehmen, was dieser RPE entspricht, um einfach wirklich mit, ich sag mal, relativ wenig sehr viel zu bekommen. Und das funktioniert natürlich manchmal gut, manchmal besser. In manchen Phasen ist das nicht so wichtig, in manchen Phasen ist es wichtiger. Aber ich finde, da ist jetzt so ein allgemeiner Push in die richtige Richtung bei den meisten dadurch gekommen. Das freut mich nämlich. Weil das ist auch immer ganz wichtig. Nur weil das irgendwie Ad 7 ist oder so, heißt das nicht, du sollst alles Mögliche in diesen Satz bringen und dich maximal hypen, nur dass sich das Gewicht leicht bewegt.
Also ich arbeite da auch gerne mit Ranges in den Topsets, weil wenn eine 7 drinsteht, dann heißt das meistens bei den vielen Athleten, wenn alles optimal läuft, könnte es gerade so als 7 durchgehen.
Ja.
Und ja, da arbeite ich immer gerne mit Ranges. Und ja, also ich finde es halt auch, wenn man dauernd overshootet, ist auch immer die Frage, vielleicht kannst du jetzt den Single noch mehr pushen, aber die 5 Backoffs, die danach kommen, sind die dann, musst du die dann alle leichter wählen, weil du jetzt diesen einen Single mit 5 Kilo mehr genommen hast. Und ich frage mich dann immer, also das wird halt langfristig halt weniger Effekt bringen.
Ich glaube, da ist es einfach auch wichtig, seine Trainees zu kennen und auch dann den Trainingsplan richtig anzuschreiben. Weil ich habe zum Beispiel auch, ich verwende bei vielen Trainees Ranges, nur wenn dann immer das obere Ende der Range ohnehin genommen wird, egal wie die Tagesverfassung ist, weil wir machen einfach ja das Maximum, dann ist es mir eigentlich lieber, wenn ich absolute Gewichte und keine Range in den Plan schreibe, also dann steht konkret ein Gewicht dort und natürlich muss man Abstriche machen, weil dadurch kann man die Tagesverfassung nicht wirklich berücksichtigen, aber dann bin ich da ohnehin konservativer, beziehungsweise gebe der Person gar nicht die Möglichkeit, mehr zu machen als das, was im Plan steht. Und wenn die Person dann trotzdem mehr macht, als was im Plan steht, ja, dann ist der Person eh nicht zu helfen. Aber grundsätzlich ist das mit Ranges natürlich eine coole Sache, gerade wenn Personen eben sich selbst gut einschätzen können und auch ihr Ego ganz gut im Griff haben.
Ja, eine Range ist dafür da, um ausgereizt zu werden.
Oder genutzt zu werden.
Ja. Nach unten und nach oben.
Was würdest du sagen, sind noch so ein paar Traits, die guten Trainee ausmachen, wenn es um die Plan befolgen oder um Training geht?
Plan befolgen.
Plan befolgen ist einmal ganz wichtig. Ansonsten, was wichtige Eigenschaften sind, es muss auf jeden Fall, sie müssen auch eine gewisse Flexibilität und Anpassungsfähigkeit mitbringen. Und das ist, finde ich, auch ganz wichtig, dass man das seinen Trainees beibringt und gerade auch in jungen Jahren. Und da muss man eben auch wieder die Personen kennen. Es gibt Personen, die alles sehr, sehr streng und ernst nehmen und sich sehr, sehr viel Druck machen. Und dann gibt es halt Personen, die alles locker nehmen und vielleicht da und dort immer wieder was auslassen, weil sie sagen, sie machen nur SPD und die Assistenzen werden dann nicht so ernst genommen. Und ich denke, da ist es wichtig, dass man Personen, die sich sehr, sehr viel Druck machen, die Möglichkeit aufzeigt, dass man auch flexibel sein kann bis zu einem gewissen Grad. Also wir sind nicht nur Powerlifter, es gibt ein Leben außerhalb des Sports. Jetzt, wenn die Rebecca sagt, es ist gerade bei ihr, weil wir bei der Rebecca ja auch dann noch sind, außerhalb des Sports steht irgendwas anderes an. Seien es freizeitliche Aktivitäten oder sei es die Schule, dann sage ich, ja okay, dann machen wir in der Woche nur 3 Trainingseinheiten statt 4, beziehungsweise wir schieben die Tage ein bisschen, weil im Endeffekt kommt es darauf an, ob man halt das Training auch gut in seinen Alltag integrieren kann, um das langfristig machen zu können. Und ich finde gerade auch Powerlifting, die meisten investieren eh viel in den Sport hinein, aber jetzt finanziell gesehen gibt er nicht sonderlich viel zurück. Das heißt, man muss einfach auch schauen, dass man halt nebenbei die schulische Laufbahn auch vorantreibt und nicht sagt, ja, lass Schule oder Ausbildung links liegen und konzentriere dich nur auf Powerlifting. Und wie wir zuerst gesehen haben, man kann mit in Richtung 40, eventuell sogar darüber hinaus, Leistungszuwächse erzielen. Und da wäre es meiner Meinung nach der falsche Zugang, jetzt auch im Jugendbereich gerade das komplett auszureizen, das Training, und alles dem Training unterzuordnen. Weil ich glaube, dass dann der Dropout aus dem Sport sowieso höher ist, als wenn man das alles ein bisschen lockerer angeht. Und da kommen wir zu dem Punkt zurück, wenn es darum geht, meiner Meinung nach, dass die Höchstleistung, die individuelle Höchstleistung abzurufen, dann muss man lange im Sport bleiben. Und das, glaube ich, gelingt, wenn man da flexibler ist und wenn man das nicht versucht, in der Jugend eben zu erzwingen. Und gerade jetzt im Training bei der Rebecca, weil das vielleicht dann auch konkret ist, sie trainiert jetzt 4-mal. Wir könnten natürlich auch auf 5-mal hochgehen. Man könnte auch vielleicht noch eine 6. Einheit hinzufügen. Aber und vielleicht wäre sie dadurch zum jetzigen Zeitpunkt schon besser. Aber solange sie mit 4 Trainingseinheiten von Wettkampf kontinuierlich eigentlich Fortschritt macht, dann bin ich damit fein und zwinge jetzt nicht eine 5. oder 6. Einheit auf.
Ich finde das Thema super interessant, weil ich jetzt auch Erfahrungen damit gemacht habe, wie es ist, junge Leute zu haben, die dann so ein bisschen diesem Powerlifting-Overkill erlegen sind. Von, ja, okay, ich richte mein ganzes Bewusstsein eigentlich danach aus, dass Powerlifting existiert und dass ich da besser werden möchte. Und dazu kommt ja dann noch, dass, wie wir es auch schon vorhin besprochen haben, die ganze Geschichte mit Social Media drumherum, dass du halt wirklich Tausende an Einflüssen hast, die auf dich einwirken und du also wenn du da nicht wirklich bewusst auch einen Schritt rausgehst, dann einfach so viel Informations-Overkill hast, dass du dann halt den Antrieb und die Motivation für den Sport verlierst. Und das finde ich dann halt immer schade und habe für mich aber auch noch nicht so richtig eine Strategie gefunden, um die Leute da so ein bisschen rauszuholen. Also ich versuche es immer irgendwie so ein bisschen zu besänftigen und auch das, was du schon gesagt hast, Matti, so ein bisschen in die Richtung zu gehen, ey, pass auf, eine Woche hat mehr als nur viermal 2 bis 3 Stunden Training. Schau, dass du dich beschäftigst. Kona schüttelt den Kopf. schau, dass du dich beschäftigst. Du musst nicht dein ganzes Leben nach Powerlifting ausrichten. So, du wirst Progress im Gym machen, auch wenn du, keine Ahnung, ab und zu mal irgendwo Fußball spielen gehst oder irgendwas anderes machst, so irgendwie Zeit mit Freunden verbringst. Und du musst dich jetzt nicht komplett darauf festlegen, jeden Tag 1000% Performance zu bringen. So, das wird halt, wie du auch schon sagst, langfristig nicht gut gehen, weil das einfach dann, das belastet einen zu sehr. Deshalb ist es lieber, so über mehrere Jahre vielleicht 80-85% ins Training reinstecken zu können, als dann ein Jahr, ein halbes Jahr, vielleicht anderthalb Jahre 100% und dann komplett von der Bildfläche zu verschwinden. Also zumindest ist es nicht mein Anspruch an den Sport und ich versuche das bei meinen Leuten auch so zu halten und zu kommunizieren, dass es nicht irgendwas auf Zeit ist, sondern wir uns das hier ausgesucht haben, weil es Spaß macht und weil wir da besser werden wollen und das auch möglichst lange.
Ein Aspekt ist ja auch nicht nur, wie doll man halt pusht jedes Training oder wie viel man halt dem Training zuordnet an Zeit. Ich merke auch von der Einstellung, dass es bei vielen Athleten ein Problem ist, wie doll man sich emotional an den Sport bindet. Und das kann ich einerseits extrem gut nachvollziehen, weil ich früher auch so, sag ich mal, mein ganzes Glück in dem Sport am Topset festgemacht hat. Und wenn er gut lief, dann habe ich mich gefreut. Und der Rest des Trainings war für mich auch nur, okay, und jetzt knüppel ich mich komplett weg, damit ich dieses Gefühl, 2,5 Kilo mehr zu machen, nächste Woche wieder habe. Und das ist halt super, überhaupt nicht langfristig. Ne? Da gibt es so viele, die jetzt gerade alles machen, nur um den nächsten PR zu machen. Und dann hören die halt nach 2 Jahren auf, wo die mal die ersten Plateaus erleben. Auch wenn die super viel Talent haben. Hast du da schon was gefunden, wie man Athleten dazu bringt, dass ein Training nicht immer zwischen Freudenschreien, also dass ein Training auch mal zwischen Freudenschreien und Heulen quasi stattfinden kann.
Mental Breakdown.
Genau, dass man auch mal Gelassenheit irgendwie ins Training bringen kann.
Das ist eine gute Frage und ich würde sagen, nein. Tut mir leid.
Das ist beruhigend, das ist wirklich extrem beruhigend.
Ja, wirklich.
Was ich mache, ist, dass ich weder, wenn ein Training gut läuft, das extrem hype und weder, wenn ein Training schlecht läuft, dass ich das auch versuche zu relativieren eigentlich bis zu einem gewissen Grad. Das heißt, für mich als Coach, ich versuche dem Athlet eigentlich zu vermitteln oder das mitzugeben, dass wenn es gerade gut läuft, dass ich auch immer im Hinterkopf sage, ja okay, schau, jetzt läuft super und es wird auch wieder mal eine Zeit geben, wo es vielleicht nicht so gut läuft. Das heißt, ich versuche auch diese Euphorie, ich will's ihnen nicht nehmen, aber ich versuche es ihnen das beizubringen, dass man jetzt dankbar sein kann. Ich will es ihnen nicht nehmen, aber ich möchte vermeiden, dass es diese krassen Höhen und Tiefen eigentlich gibt, diese emotionalen.
Ja, und dass sich dadurch dann dieser Durchschnitt ergibt, sondern eher durch wirklich kontinuierliches, okay, ich habe gute Sessions oder ich finde immer an der Session was Gutes und kann mit den Sachen, die vielleicht nicht so gut laufen, auch einfach besser umgehen.
Das ist auch ein wichtiger Punkt, wo wir wieder zum Overshooten kommen, weil wenn ich gegen Ende des Blocks dann 5 oder 10 Kilo mehr mache, als vielleicht eigentlich im Plan steht, dann habe ich einen riesen PR beispielsweise, auch wenn das vielleicht, wenn das Gewicht, was eigentlich im Plan drin gestanden wäre, auch schon ein PR gewesen wäre. Aber da sind wir wieder bei dem Punkt wie beim Wettkampf. Nur weil ich jetzt diesen Block mit 5 oder 10 Kilo mehr abgeschlossen habe, als eigentlich im Plan gestanden wäre, heißt es nicht, dass ich im nächsten Block gleich 5 oder 10 Kilo schwerer einsteigen kann. Und dementsprechend auch hier die Leute, ich möchte eher, dass sie von Woche zu Woche beziehungsweise von Block zu Block kleine Erfolge haben, als dass sie dann nach diesem einen Block diese riesen Euphorie haben, weil sie halt dann 5 oder 10 Kilo PA gemacht haben. Und dann kommt aber eine Phase, wo man merkt, okay, ich kann jetzt nicht gleich wieder noch einmal 5 oder 10 Kilo mehr machen. Das heißt, lieber diese kontinuierlichen Steigerungen von Block zu Block oder von Wettkampf zu Wettkampf auch mitnehmen, als innerhalb von einem halben Jahr eben auch vielleicht, wenn es auch um Technik oder Kompensation geht, jeder, glaube ich, kennt das. Man kann bis zu einem gewissen Grad, ich würde sagen gerade auch beim Kniebeugen und beim Kreuzheben durch Technikabweichungen, Kompensation mehr machen, als man sonst vielleicht machen würde. Aber irgendwann steht man da auch an. Und das versuche ich zu vermeiden.
Jetzt haben wir ja viel über die so Trainingsblöcke, bla bla bla, wie man sie PRt oder auch nicht, oder kleine PRs gesprochen. Aber
das hast war eine du sehr so schöne Zusammenfassung.
Hallo, es hat doch jeder gerade zugehört in den letzten Minuten.
Kona, das Problem ist, du hast bla 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 gesagt, du musst natürlich bliblablub sagen.
So, stimmt, das ist voll. Hast du für dich so, ich nenne es mal so ein paar Säulen deines Trainings, so vielleicht was allgemeiner gilt, was du sehr oft anwendest, so ein Outline. Hast du sowas für dein eigenes Training? Also ich rede zum Thema Volumen, Intensität, Spezifität, so wie das so ein bisschen aufeinander abgestimmt ist. Also bist du jetzt jemand, der sehr gerne sehr spezifisch trainiert, weniger spezifisch, mehr Volumen, weniger Volumen, also so diese Parameter so ein bisschen. Wie schaut das bei dir so aus? Wie ist da dein Outline?
Also grundsätzlich, darüber mache ich mir auch oft Gedanken. Und ich habe schon länger überlegt, für mich einmal so eine ganze Prep, so einen Makrozyklus zu planen, so wie ich es jetzt als sinnvoll erachten würde, so meine, wo alle meine Grundsätze, sage ich jetzt, enthalten sind. Grundsätzlich würde ich sagen, schaut meine Trainingsplanung so aus, dass grob gesagt, dass die Spezifität zum Wettkampf hin zunimmt, Intensität, die durchschnittliche Intensität ansteigt, durchschnittliches Volumen oder Volumen leicht abnimmt, also eine gewisse Form der linearen Periodisierung ist auf jeden Fall mit dabei. Ich fahre jetzt keine krasse Blockperiodisierung, dass ich sage, ich trenne ganz klar zwischen Kraft- und Hypertrophieblöcken. Aber die Anteile, würde ich sagen, an Hypertrophietraining weiter weg vom Wettkampf sind einfach höher als die Anteile dann nahe dem Wettkampf. Wobei ich da auch, weiß nicht, ob wir heute noch drauf zu sprechen kommen, gerade ein Programm fahre, wo man vielleicht eher dann sagen könnte, das geht mehr in Richtung Blockperiodisierung. Aber einfach, um das auch einmal zu testen. Und ich denke, auch hier, es gibt auch hier kein richtig und kein falsch, weil es gibt Personen, die mit einer Blockperiodisierung gut fahren und super Ergebnisse erzielt haben. Und man muss ja auch sagen, die Periodisierungsformen, das sind ja nie Reinformen. Also ich, meiner Meinung nach, würde ein Programm nicht funktionieren, wo ich vielleicht, ich sag nur, 4x10 mache und dann vom Wettkampf mache ich nur 4x2. Also ich glaube, da nimmt das Volumen dann einfach zu stark ab und dementsprechend macht es ja Sinn, gewisse Mischformen einfach zu haben, dass man immer einen gewissen Hypertrophie-Reiz beziehungsweise auch Training in niederen Intensitäten auch mit einbaut und nicht nur. Ich glaube, das kann jeder von uns bestätigen, es wird keinen Sinn machen, nur Singles mit 90 bis, weiß nicht, vielleicht sogar 95% zu trainieren.
Also du hast ja gerade schon angesprochen und warst nicht sicher, ob es heute noch zur Sprache kommt. Es kommt jetzt zur Sprache. Wie ist es, also du trainierst ja gerade nach einem Bench-Programm, glaube ich, hauptsächlich. Und ich weiß nicht, wie das bei den anderen beiden Jungs aussieht, aber ich habe persönlich noch nie nach pre-written Programs trainiert. Ich habe keine Ahnung, wie sich das anfühlt, jetzt schon komplett fertig geschriebene Blöcke zu haben und die dann abzutrainieren. Vielleicht kannst du uns und auch die Zuhörenden mal so ein bisschen damit reinnehmen, was man generell von so einem Programm erwarten kann und soll, und wo du so vielleicht Vorteile und vielleicht auch Schwächen siehst. Weil, wie gesagt, ich habe es selber noch nie trainiert, habe es jetzt auch in näherer Zukunft nicht vor, aber vielleicht ist es ja für die eine oder andere Person eine Alternative, und vielleicht hast du da noch ein bisschen besseren Zugang zu, um das zu präsentieren.
Also ich glaube, dass zum einen vorgeschriebene Programme auf jeden Fall funktionieren können, der Meinung bin ich. Und ich denke, darauf sind wir schon zu sprechen gekommen, es kommt auch vor allem auf die Umsetzung an. Oft ist einfach die Interpretation oder wie das Programm gelesen und umgesetzt wird einfach nicht richtig. Zum Beispiel, ich kann mich erinnern, ich habe, es war eins meiner ersten Programme, die ich trainiert habe, das kennt sicherlich jeder von euch, 531 von Jim Wendler trainiert. Und da gab es die Option, dass man nach dem Plussatz beim Kniebeugen oder beim Kreuzheben, da gab es den Ansatz boring but big. Das hat mich irgendwie schon vom Wortlaut überzeugt. Und da hast du dann einfach nach dem Kreuzheben 5x10 Kniebeugen gemacht. Und ich habe mir gedacht, okay, ja, 5x10, ich habe halt 5x10 ausgemaxt und ich habe halt die 10 Wiederholungen nicht voll gemacht. Ne? Und irgendwann dann später, einige Jahre später, wo ich schon lange nicht mehr nach dem Programm trainiert habe, bin ich nochmal auf das Programm gestoßen und habe dann gelesen, dass man das 5x10 eigentlich mit 50% von 1RM hätte machen sollen. Und jetzt lassen wir das mal außen vor, ob 5x10 jetzt die richtige Intensität ist. Aber ich glaube, es wird einfach oft nicht richtig umgesetzt. Und dann sagt man ja, es hat nicht funktioniert. Natürlich ist es so, dass ein individualisiertes Programm besser ist als ein nicht individualisiertes. Aber ich denke sehr wohl, dass man, wenn man selber auf den Körper hört und gezielt ein paar Anpassungen trifft, da ist halt die Frage, kann man das? Weil oft möchte man doch keine Abstriche von dem Programm machen, weil dann sagt man, man erfüllt das Programm nicht. Aber wenn man eine Person ist, die das Ego außen vor lassen kann und vielleicht auch dann kleine Adaptionen bei einem Programm vornehmen kann, dann glaube ich sehr wohl, dass man mit vorgeschriebenen Programmen auch gute Erfolge erzielen kann.
Was ist bei dir gerade der konkrete Plan, den du machst, oder der Grund, auch warum du den ausgesucht hast?
Also bei mir konkret, da muss ich ein bisschen weiter ausholen. Ich weiß nicht, ob euch der was sagt, aber ich folge schon länger einem Josef Eriksen auf Instagram, aber speziell auch auf YouTube. Das ist eigentlich ein Bench-Only-Athlet aus Schweden und der hat bisher die Videos immer nur auf Schwedisch gemacht und dementsprechend hat man halt nicht verstanden, was er sagt. Aber ich habe mir öfter die Trainingsvideos angesehen und was das Training von ihm auszeichnet, ist, dass der Bankdrücken im super High-Rep-Bereich trainiert. Also teilweise halt Sätze mit 20 plus Wiederholungen, viele M-Reps mit 100, 120 Kilo, obwohl seine Bestleistung, ich glaube, bei 105, bei 235,5 oder so liegt. Und jetzt, glaube ich, startet er in der Gewichtsklasse bis 93 und hat dort, glaube ich, auch schon 225 bis 230 gedrückt. Also gehört da wirklich zu den besten Bankdrückern. Und so ein Training habe ich so noch nie bei wem anderen gesehen. Und dann habe ich mir gedacht, okay, genau, es war so, dass der dann begonnen hat, Programme auch auf Videos auf Englisch zu machen. Und dann habe ich mal unter eins dieser Videos kommentiert, dass ich gern gewusst hätte, wie er das Training periodisiert. Und er hat geantwortet, weil ich habe halt so gesagt, nimmt die Intensität zum Wettkampf hin dann zu, beziehungsweise nimmt das Volumen ab. Und er hat dann auf das Kommentar geantwortet, dass sein Training ähnlich periodisiert ist wie in einem seiner Programme, was er halt die er verkauft. Und ich glaube, das Programm hat 25 Euro gekostet. Im Endeffekt hat er mir durch die Blume gesagt, ja, kauf mein Programm, hat funktioniert. ich habe mir das, um 25 Euro gekauft und bin das jetzt einfach einmal durchlaufen, beziehungsweise durchlaufe es gerade. Und es ist sehr spannend, wie da die Tage strukturiert sind. Also wir haben da 3 Trainingstage. Der erste Trainingstag ist ein 10x10, also 10 Sätze mit 10 Wiederholungen, bei 60-70% vom OneRM. Und die Intensität bzw. das Volumen steigt über die 6 Wochen, also das Programm dauert 6 Wochen, steigt das an. Am zweiten Tag hat man 4-6 Sätze, und jetzt festhalten, 20-24 Wiederholungen pro Satz. Also da steigt das mit 43% von OneRM, also nicht einmal 50%. Und da muss man sagen, da bleibt das Gewicht gleich. Da werden einfach nur zu Beginn die Sätze und dann die Wiederholungen pro Satz gesteigert. Und am letzten Tag, da hat man dann auch 5-10 Sätze. Die ersten Sätze sind sozusagen ein Ramp-up. Da werden die Wiederholungen nehmen dann Schritt für Schritt ab. Und man beginnt mit M-Reps mit 60% und endet dann mit M-Reps mit 85%. Und 85% ist auch der höchste Prozentsatz, den man in dem Ganzen, die höchste Intensität, die man in dem Programm angreift. Und die 7. Woche ist dann optional und gilt sozusagen als Taper-Woche. Und am Ende der 7. Woche kann man dann sozusagen auch ausmaxen. Und ja, so ein Programm habe ich.
In welcher Woche bist du gerade?
Ich bin jetzt in Woche 7.
Okay. Das heißt, was machst du jetzt?
Ich habe mich dann entschieden, habe mir gedacht, ja, okay, jetzt ich werde schauen, ob das Programm funktioniert hat, ob das die Adaptionen gebracht hat, die ich mir wünsche, erwarte. Und ich habe jetzt die ersten 2, wenn man so will, Taper-Einheiten gemacht. Und morgen müsste ich dann eigentlich ausmaxen.
Sehen wir uns morgen im Gym?
Ich werde so anpeilen, dass ich zwischen so um 11 da bin, 11, 12.
Ja, dann werde ich morgen mal schauen, was da das Programm gemacht hat.
Aber super spannend. Also du meinst ja auch, man muss dann Programme individualisieren und viele Sachen funktionieren. Ich bin ja auch sehr experimentierfreudig. Ich denke jetzt mal, dass 25er Reps, dass es da wahrscheinlich bestimmt eine Verbesserung geben kann. Also ich habe gerade bei seinem Instagram hier, der macht 35 mal 100 Cambered Bar, 27 mal 140. Weiß jetzt nicht unbedingt, ob es jetzt direkt daran liegt, dass man jetzt über 10 Reps macht. Ich habe mich ja viel so mit japanischen Bankdrücken beschäftigt, was die halt auch machen. Am Anfang 10er und da hast du auch sowas wie 10 mal 10 als Staple. Und was man da, glaube ich, wirklich merkt, ist, dass halt viel Volumen funktioniert, wenn man es verkraftet, wie es bei fast allen Lifts ist. Es gibt natürlich diesen Effekt, dass irgendwann weniger draufkommt, desto mehr du machst. Wie man diminished returns, mir fällt gerade das deutsche Wort nicht ein, aber ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Und trotzdem glaube ich, wenn man mehr Volumen reinbekommt, wird man letztendlich besser, vor allen Dingen bei der Bank. Die Frage ist natürlich, müssen es 25er Reps sein? Aber ich glaube, auch wenn man das Programm mal macht, dann versteht man mitunter, warum es funktioniert und kann es danach auch vielleicht anpassen und die Sachen mitnehmen, die gut funktioniert haben. Die Japaner gibt es auch sehr, sehr viele, die ähnlich trainieren, jetzt nicht mit 25er Reps, aber halt extrem viel High-Rep-Zeug, hohe Frequenzen. Das ist bei dir dann eher 3 Tage, meintest du?
Genau, bei mir waren es jetzt 3 Tage.
Genau.
Zu den Programmen, ich glaube, du hast wahrscheinlich die Programme oder vielleicht vom Kodama gesehen, kann das sein?
Ich habe das immer nur indirekt gesehen. Also ich habe noch ein paar andere angeguckt, sehr viele japanische Videos mir übersetzen lassen mit Google Lens. Das waren lange Abende, wo ich da gesessen habe und versucht habe zu verstehen, was die machen. Ist ja auch vieles unterschiedlich. Die direkten Programme von ihm habe ich nicht gesehen, weil die kosten halt eben nicht 25 Euro, sondern er will dann immer 200 Euro plus für einen so einen beschissenen Excel-Block. Also der relativ basic wahrscheinlich dann aussehen wird. Und letztendlich habe ich ja das andere Buch gekauft, wo er mit einem anderen Equipbencher, der so ein bisschen das Gegenteil ist, der so 2-mal die Woche nur Bankdrücken macht oder 1-mal dann nur. Und da schreibt er beim Programming, eigentlich ist es egal, wie viel. Er geht halt jeden Tag ins Training und macht halt viel. Ne? In 1, 2, 3 Singles, die super schwer sind, dann ein paar Triples, dann ein paar 5er und dann noch einen Haufen 10er. So sieht es auch bei einigen da aus. Und was ich halt mitnehme, ist viel. Die machen halt einfach viel. Und versuchen es technisch effizient zu machen und sich nicht zu verletzen dabei.
Du fasst das eigentlich sehr gut zusammen. Ich glaube, da muss man auch unterscheiden, sind das nur Bankdrücker oder sind das Kraft-3-Kämpfer? Also ich kann sicher von mir aus jetzt sagen, ich habe jetzt Unterkörper einmal die Woche Bodybuilding-lastig trainiert, während ich dieses Programm durchlaufen habe. Und ich glaube nicht, dass ich es regenerieren hätte können, wenn ich noch voll SPD trainiert hätte in dieser Zeit. Also wenn du 10 Sätze Bankdrücken machst und du sollst nachher noch deine 5 Sätze Knie beugen und dann sollst nachher noch deine Assistenzen machen oder du sollst überhaupt eine SPD-Einheit machen. Für mich persönlich wäre das, denke ich, sicherlich zu viel gewesen und ich muss auch sagen, dass ich das Volumen bis zur Woche 3, 4 ganz gut toleriert habe und ich habe dann die zwischen Woche 5 und 6 habe ich auch eine Woche eigentlich Pause eingelegt, weil ich gemerkt habe, ich komme mit der Regeneration nicht nach. Das heißt, wenn ich das Programm noch einmal durchlaufen würde, man muss auch sagen, es war natürlich jetzt ein krasser Anstieg im Volumen. Das heißt, wenn ich jetzt mit dem Training, was ich jetzt die letzten 6 Wochen durchlaufen habe, vielleicht würde ich jetzt dasselbe Programm noch einmal tolerieren, weil ich jetzt mich an mehr Volumen adaptiert habe. Aber ich würde es vermutlich etwas entschärfen, das Programm, um mich einfach in den Trainingseinheiten an sich besser zu fühlen, weil ich glaube, dass das für mich vorteilhaft wäre, weil wie gesagt, ich habe mich in einigen Einheiten, gerade auch von der Brustmuskulatur, nicht mehr gut regeneriert gefühlt.
Einfach vom Muskelkater-Level her oder hattest du irgendwie da wirklich schon, ich sag mal so, Abnutzungserscheinungsschmerzen oder was auch immer?
Also bei mir, ich muss allgemein aufpassen, dass ich die Brust im Brustansatzbereich dann nicht oder spüre. Und das hat sich dann schon bemerkbar gemacht über die Wochen, weil ich dann einfach auch einige Sessions eben mit Muskelkater in der Brust habe trainieren müssen, weil ich eben nicht mit der Regeneration nachgekommen bin. Was ich noch anmerken wollte, weil das auch der Max jetzt erst gesagt hat, ich glaube, das ist wirklich super wesentlich und das ist eigentlich so ziemlich das Einzige, was in dem PDF steht, was bei dem Programm dabei war, ist, dass man bei den vielen Wiederholungen versuchen soll oder versuchen muss, so technisch sauber wie möglich zu arbeiten. Das heißt, und das macht meiner Meinung nach noch wichtiger als jetzt mit höheren Intensitäten, weil natürlich bei leichten Lasten kann ich durch schlampige Technik vielleicht noch immer ein paar Wiederholungen irgendwie rausgrinden, indem ich die Schulterblattposition verliere. Aber er spricht davon, jede Wiederholung soll an und für sich den Anspruch haben, dass sie perfekt ist. Und natürlich wird man nicht jede Wiederholung perfekt treffen, aber sein Gedanke ist der, wenn ich halt 30 Wiederholungen mache, dann sind 27 oder 28 Wiederholungen technisch perfekt und 2 Wiederholungen dann vielleicht nicht. Und ich muss schon sagen, so vom Gefühl her hat sich die Technik bzw. die Position auf der Bank hat sich für mich verbessert. Ich will jetzt aber nicht sagen, dass man dieses Programm durchlaufen muss. Ich denke, dass ich das mit vielleicht mehr Sätzen auch geschafft hätte, die jetzt nicht eben im Wiederholungsbereich von 20 bis 24 Wiederholungen liegen. Also ich habe es einfach nur extrem spannend gefunden, warum er so viele Wiederholungen programmt. Und ich habe da zufällig über Instagram einem, dem ich folge, der hat was dazu gepostet, was das möglicherweise auch aus trainingswissenschaftlicher Sicht ein bisschen erklären könnte, warum diese vielen Wiederholungen Sinn machen. Weil für mich bisher hat das eigentlich keinen Sinn gemacht, weil ich mir so gedacht habe, okay, entweder ich trainiere, wenn ich auf Hypertrophie trainiere, dann trainiere ich das tendenziell lieber, mache ich das lieber über Assistenzen, als jetzt über die Wettkampfübung an sich. Kurz zwischendurch möchte ich einwerfen, ich glaube, dass so ein Programm nicht mit Kniebeugen oder Kreuzheben funktionieren wird. Also ich glaube, dass das auf die Bank auf jeden Fall begrenzt wird. Also ich bin mir sicher, dass es keinen Sinn macht, jetzt 4 bis 6 Sätze mit 20 bis 24 Wiederholungen, 43% beim Kreuzheben oder beim Kniebeugen zu machen. Ich denke, dass das, wenn, dann fürs Bankdrücken. Aber um da kurz einen Verweis zu geben auf die Insta-Story, die der Freund von mir gemacht hat. Der postet immer wieder ganz interessante Studien zu Krafttrainingsrelevanten Themen. Und der hat einen
Wer genau ist das?
Das ist der Marcel Hacker, der sagt da vielleicht eh auch was.
Ah, ja, ja, von der Uni. Ja.
Genau.
Shoutout.
Und Shoutout, genau. Der hat einen Ausschnitt aus dem Buch Periodization Training for Sport gepostet, beziehungsweise einen Ausschnitt aus dem Artikel, aber der bezieht sich auf dieses Buch. Und ich habe in dem Buch dann nachgelesen und da steht drinnen, dass wir wollen ja neben Hypertrophie auch neuromuskuläre Anpassungen erzielen. Und da steht in dem Buch drinnen, dass die intermuskuläre Koordination speziell im Bereich von 40 bis 60 beziehungsweise 60 bis 70 trainiert wird, dass da die besten Adaptionen stattfinden. Es steht auch drinnen, dass die Adaptionen dann noch in höheren Intensitäten stattfinden, aber eben, dass der beste Adaptionsbereich von 40 bis 60 beziehungsweise 60-70% ist. Während jetzt die intramuskuläre Koordination tendenziell mit höheren Wiederholungen oder mit höheren Intensitäten sich adaptiert. Und die Hypertrophie eben auch tendenziell in einem Bereich von 60 bis 70, 70-80% stattfindet. Und wenn man jetzt nochmal zu dem Programm, oder sich nochmal die Prozente anschaut von dem Programm, das ich jetzt durchlaufen habe, da hat man eigentlich sehr, sehr viel in einem Prozentbereich von 60 bis 70, beziehungsweise auch diese Einheit mit 20 bis 24 Wiederholungen mit 43, also in dem Bereich von 40-60% trainiert und dann hat dann vereinzelt eben Sätze mit über 80% gehabt, was eigentlich nur in den letzten zwei Wochen dann war. Und jetzt könnte man sagen, okay, das Programm ist super, um intermuskuläre Anpassungen, also nicht intermuskuläre, sondern Anpassungen der intermuskulären Koordination zu erzielen. Und deswegen habe ich das zuerst angesprochen mit der Blockperiodisierung. Mein Gedanke ist dann, nach dem Programm einen Block zu durchlaufen, in dem ich speziell jetzt dann mit höheren Intensitäten arbeite, um vor allem die intramuskuläre Koordination zu verbessern und zu schauen, was daraus wird. Wie gesagt, das soll jetzt nicht heißen, dass mein Coaching so ausschaut. Mein Coaching schaut so aus, wie ich es zuerst gesagt habe. Das ist einfach nur ein Experiment für mich selbst.
Ich bin immer vorsichtig bei solchen Aussagen. Okay, theoretisch in einem isolierten, also ich weiß nicht, wie man das untersucht hat mit der intermuskulären Koordination, aber wahrscheinlich in einem sehr isolierten Testszenario. Und da wir da ja konkretere Studien schon haben, die dann direkt einfach die Kraftentwicklung getestet haben, ist immer die Frage, wie doll wirkt sich dieser isolierte Faktor dann im Gesamtkonzept, ich werde stärker über lange Zeit aus. Aber was ja dafür spricht, ist es, dass es nichts dagegen spricht, vielleicht solche Sachen auch zu integrieren, wenn man noch den Platz hat. Und da hast du ja schon gesagt, ne, das sind halt oft Bench-Only-Athleten. Und was die Japaner auch oft machen, die ersetzen einfach dann Rest-Days durch so Active-Rest-Days, wo sie dann halt Zehner mit einem super leichten Gewicht machen. Und dann ist halt immer die Frage bei so einem Athleten, warum nicht? Ich bin halt Bench-Only-Athlet, ich habe den ganzen Tag Zeit, habe hier meine Bank, dann lege ich mich halt eine halbe Stunde hin und mache nochmal einen Zehner. Ich glaube schon, dass also auf jeden Fall denke ich, dass es halt einen zusätzlichen Effekt hat. Und dann muss man halt immer gucken, wie man das in einem vollwertigen Programm, wo man halt SPD trainiert und halt nicht 7 Tage die Woche jeden Tag 3 Stunden für die Bank hat, integrieren kann. Was würdest denn du sagen, hast du mitgenommen, wenn du jetzt dein eigenes Programm machen würdest oder wenn du für deine Athleten jetzt das Bankprogramm entwirfst? Gibt es da vielleicht eine Sache, die du ein bisschen überdacht hast oder die du jetzt ein bisschen tweakst? Kannst du auch sagen, nö.
Das wäre ja auch legitim. Ich kann es noch nicht sagen, weil ich jetzt selber noch nicht auch weiß, wie gut das Programm im Endeffekt funktioniert hat. Aber ich habe jetzt auch versucht, wie du jetzt schon gesagt hast, es gibt Studien, die zeigen, wie man die Kraftentwicklung verbessern kann, aber es gibt jetzt wenige Studien, die sagen, ja, das in der Prozentbereich verbessert vor allem die intermuskuläre und der Prozentbereich verbessert vor allem die intermuskuläre Koordination. Das ist etwas, was mir auch persönlich fehlt, weil in der Literatur, in dem Buch, habe ich jetzt nicht konkrete Studien wieder gefunden, die halt genau das besagen. Würde ich mich auch dann noch gern auf mehr Literatur stützen können. Aber ich glaube, dass, um das zusammenzufassen, dass es Sinn machen kann, beim Bankdrücken Sätze mit oder Sätze mit höheren Wiederholungszahlen und niederen Intensitäten einfach zu integrieren. Das heißt nicht, dass das jeder braucht, aber dass es Sinn machen kann.
Und vor allen Dingen die Literatur über Underlating Periodization, dass man verschiedenen Rap-Ranges auch trainiert, also verschiedene Intensitätsbreiten, die gibt es ja ganz klar, dass man da Vorteile hat, anstatt immer nur schwer oder nur eine Rap-Range abzuarbeiten.
Das macht auf jeden Fall Sinn, ja.
Aber würdest du dann wirklich so weit gehen und sagen, okay, für mich ist jetzt higher Raps um die 10 oder sind es dann wirklich 30er? So, was jetzt einfach subjektiv, was würdest du sagen?
Wenn man jetzt sagt, okay, Bankdrücken kann man vielleicht, also ich würde es bisher, habe ich es nicht so gehandhabt, dass ich jetzt die Wettkampfübung an sich als Hypertrophieübung gesehen habe, sondern ich habe versucht, den Hypertrophiestimulus tendenziell, natürlich geht auch Hypertrophie vonstatten bei den Competition Lifts, das braucht man auf keinen Fall leugnen, aber ich habe jetzt nie Bankdrücken bei einer RP 10 drin. Aber ich habe sehr wohl eine Chest Press oder Butterfly oder Fliegende bei einer RP 10 drin. Wenn man jetzt das Programm von Josef Eriksen oder sich anschaut, wie der Josef Eriksen trainiert, der macht halt, wie gesagt, mehrere M-Raps mit teilweise in Richtung 30 Wiederholungen und trainiert dann dementsprechend auch bis zum Muskelversagen. Natürlich denke ich, dass du doch auch hier sehr spezifisch Hypertrophie-Anpassungen erzielen kannst. Und jetzt muss man sich halt Gedanken drüber machen. Ich habe mir jetzt einige Gedanken darüber gemacht. Warum trainiere ich ein 10x10 oder warum trainiere ich jetzt 20 bis 24 Wiederholungen? Also was möchte ich erreichen? Möchte ich mit den Sätzen, die ich hier habe, möchte ich einen Hypertrophiestimulus erzielen? Oder möchte ich, wie gesagt, intermuskuläre Koordination verbessern? Möchte ich eine aktive Regeneration, wie der Maxi gesagt hat? Ich denke, da muss man sich einfach Gedanken machen und das begründen können. Ich denke, es hat alles bis zu einem gewissen Grad seine Berechtigung, aber begründen ist halt wichtig.
Das war doch super Input schon mal. Ich hätte noch ein letztes Thema, was mich persönlich natürlich auch sehr interessiert. Du hast ja auf deinem YouTube-Kanal ein Video veröffentlicht, und zwar über Powerlifting Sleeves, und hast da einen sehr direkten Vergleich gemacht. Ich hatte mir sowas schon eigentlich immer gewünscht oder selber überlegt, ob ich mal meine Athleten alle ihre Knie und dann ihre Sleeves abmessen lasse, dass man so eine kleine Guideline hat. Und du hast hier ein Video, vielleicht, dass man es findet, ich packe es nochmal in die Beschreibung, Powerlifting Knee Sleeves Review, wo du verschiedene Sleeves einmal vermessen hast und auch so ein bisschen getestet hat, wie viel Unterstützung sie denn geben. Willst du kurz selber erzählen, wie es dazu kam und oder vielleicht zu welchen Ergebnissen ihr ungefähr gekommen seid?
Sehr, sehr gerne. Also grundsätzlich, der Lukas Böhlmann und ich, wir haben uns eigentlich nach einem ähnlichen Video gesehen wie du, und dann haben wir gesagt, na okay, wir machen es selber, weil es gibt es bisher noch nicht. Die Idee ist eigentlich daraus entstanden, und ich denke, das werdet ihr auch festgestellt haben, dass es große Unterschiede in den Chargen von Sleeves gibt. Das heißt, dass manche Sleeves schwerer sind als andere Sleeves, länger sind als andere Sleeves, auch in der Qualität, dass manche schneller kaputt gehen, andere halten besser, teilweise vom selben Hersteller. Und der Lukas Böhlmann hat gesagt, weil ich immer dann damals meine ersten Sleeves, die ich mir bestellt habe, waren die Titan-Knee-Sleeves. Und der Lukas Böhlmann hat halt, ich glaube, Sleeves der ersten, so ziemlich von Beginn an, der ersten Charge oder der ersten Generation von Inter gehabt. Und er hat gesagt, naja, die Inter sind deutlich stiffer jetzt als die Titan. Und dann war es so, dass wir gesagt haben, okay, wir messen einmal Sleeves, die es derzeit so gibt. Also wir haben dann in dem ersten Test haben wir die Inter gemessen, die Titan gemessen, die A7 gemessen. Und
Uni und Strength Shop.
Uni und Strength Shop. Ich glaube, Strength Shop haben wir getestet. Uni gab es damals noch nicht. Also im ersten Test. Und wir sind halt zu dem Entschluss gekommen, dass die Inzer viel besser waren als alle anderen. Und dann habe ich gesagt, ja, ich brauche auch Inzer. Und dann habe ich mir Inzer bestellt. Und die Inzer, die dann gekommen sind, die waren aber deutlich weicher und wir haben die dann auch getestet. Und die haben deutlich weniger gebracht als die Sleeves, die der Lukas Böhlmann seine ersten Inzer, die er bestellt hat. Und abgesehen davon gab es auch Gewichtsunterschiede, also sowohl zwischen den einzelnen zwischen Paaren als auch zwischen zwei Sleeves eines Paars. Und dann haben wir Inzer geschrieben und haben gesagt, ja, da gibt's Gewichtsunterschiede. Wir haben den Support mit einer Zugwaage getestet, da gibt's so krasse Unterschiede. Und die haben uns dann tatsächlich Sleeves zugeschickt. Und dann haben wir erneut Sleeves bekommen. Und haben die dann noch einmal getestet. Und die waren dann vom Gewicht, haben die dann gepasst. Und haben auch dann, glaube ich, sogar noch mehr Support als die alten von Lukas Böhmann gebracht.
Das ist ja. Kannst du mal kurz erklären, wie ihr das getestet habt mit der Kofferwaage?
Also im Endeffekt haben wir, man muss ja sagen, die Sleeves helfen ja aufgrund von unterschiedlichen Gründen. Da Alex Bürzel, der ja auch bei euch zu Gast war zuletzt, hat da auch einen ganz interessanten Post gemacht, also dann auf seiner Instagram-Seite vielleicht einmal vorbeischauen, den das näher interessiert. Also es geht um kinästhetische Wahrnehmung wird verbessert, sie wärmen das Knie, was auch zu physiologisch gesehen zu einer Leistungsverbesserung, geringeren Schmerzwahrnehmung führen kann. Und warum Sleeves wahrscheinlich im Speziellen noch im Vergleich zu Sleeves Alter der alten Generation, wie jetzt SPDs, also die Stiff Sleeves mehr helfen, ist sicherlich die Weichteilhemmung. Beziehungsweise dadurch, dass das Material einfach noch stiffer ist, kann auch mehr Zug auf der Vorderseite des Knies aufgenommen werden. Und diese beiden letzten Variablen kann man ganz gut messen mit einer Zugwaage. Und dazu haben wir, in dem Fall haben wir alle Sleeves am Bein vom Lukas Böhlmann getestet. Das heißt, er hat sich die Sleeves angezogen, hat sich in Bauchlage gelegt und ich habe dann mittels einer Daisy Chain, also ist ja im Endeffekt wie eine Kette aus oder wie ein Seil, kann man sich vielleicht vorstellen. Dazwischen haben wir eine Zugwaage geschalten, haben die am Fuß vom Lukas Böhmann am Sprunggelenk fixiert und dann habe ich an dem Seil seinen Unterschenkel in Richtung Gesäß beziehungsweise in Richtung Boden gezogen. Das heißt, man kann sich das so vorstellen, wie wenn man jetzt seine Oberschenkelvorderseite dehnt und einfach die Ferse in Richtung Gesäß bringt. Und er hat versucht, locker zu lassen und natürlich dadurch, dass halt, wie gesagt, das Material auf der Knievorderseite gedehnt wird, beziehungsweise dass sich das Material des Sleeves in der Kniekehle staucht, bekommt man einen gewissen Widerstand. Und den haben wir dann halt abgelesen für die unterschiedlichen Sleeves. Und beim finalen Test, da haben wir nochmal alle Sleeves dann, und wir haben geschaut, dass die Größen matchen, die empfohlenen Größen, das heißt, was die Knieumfänge betrifft, weil eine Inza L muss nicht gleich einer Inza E7L entsprechen von der Größe her. Und haben geschaut, dass die Knieumfänge matchen und sind zu dem Ergebnis gekommen, dass die Inza am meisten geholfen haben von allen Sleeves und haben pro Bein in etwa 8,5 Kilo gebracht. Das heißt, das würde einem für beide Beine einer Unterstützung von in etwa 17 Kilogramm entsprechen. Und ich glaube, dass das nicht unrealistisch ist, weil ihr könnt jetzt selber mal nachdenken, wenn ihr mit nacktem Knie beugt oder ob ihr mit Inzern beugt. Ich glaube, dass mir Inzer auf jeden Fall 15 bis 20 Kilo bringen auf die Beuge. Vielleicht ist es nicht nur die Weichteilhemmung und wie gesagt nicht nur der Zug, der durch das Material aufgenommen wird, sondern eben auch, wie schon zuerst angesprochen, diese geringere Schmerzwahrnehmung und besseres Sicherheitsgefühl. Aber ich glaube, dass das durchwegs realistisch ist. Und vielleicht zum Vergleich, die SPDs haben in etwa pro Bein 4,5 Kilo gebracht. Das heißt, knapp halb oder ein bisschen mehr als halb so viel. Das heißt, die würden jetzt ungefähr 9 Kilogramm helfen. Und ich glaube, dass das auch relativ akkurat ist. Weil wenn ich mir jetzt vorstelle, ich muss mit nackten Knien beugen oder mit SPDs, und ich glaube, man kennt es, wenn man seine SPDs oder auch die Stiff Sleeves vergessen hat, dann weiß man, okay, man wird vermutlich die Gewichte reduzieren müssen. Und man merkt, finde ich, auch, wenn Personen dann mit nackten Knie beugen, dass sich die Technik ein bisschen verändert, dass man einfach von vornherein ein bisschen mehr hüftdominanter beugt. Vermutlich, weil man einfach nicht diese Weichteilhemmung unten raus hat und auch eben sich vielleicht auch weniger traut, das Knie vorzuschieben, weil sich das mit dem Sleeve halt besser anfühlt. Und dementsprechend denke ich, auch wenn natürlich unsere Testungen einigen Limitationen unterliegen, wie locker kann die Person das Bein halten, weil im Endeffekt, wenn man das Knie natürlich oder den Unterschenkel öfter in Richtung Gesäß bewegt, hat man natürlich auch irgendwie einen Dehneffekt und reduziert das den Muskeltonus, wodurch die Person das Bein allgemein lockerer halten kann, was die Testergebnisse halt verzehren kann. Aber ich würde mich jetzt auch gar nicht super krass auf diese Ergebnisse festlegen wollen, dass es genau so viel ist. Aber ich glaube, dass sie einem einen ganz guten Richtwert geben, was im Endeffekt tiefe Sleeves bringen und was SPDs bringen. Und die anderen Stiff Sleeves, muss man sagen, ich kann jetzt auch abschließend keine klare Empfehlung geben, kauft euch Inza, beziehungsweise kauft euch Strength Shop oder kauft euch Oni, weil es dürfte bei allen Herstellern, das hat sich jetzt über die letzten Monate so herausgestellt, zumindest meiner Beobachtung nach, Qualitätsunterschiede geben. Manche werden schneller kaputt, manche werden weniger schnell kaputt. Wir haben Inter-Sleeves gehabt, die eben jetzt am meisten geholfen haben bei unserem Test. Wir haben Inter-Sleeves gehabt, wir haben auch Inter-Sleeves gehabt, die eben weniger gebracht haben als jetzt dann Sleeves anderer Hersteller. Und dementsprechend kann man hier keine klare Empfehlung geben.
Also das heißt, wenn ihr zufrieden mit euren Sleeves seid, behandelt sie gut. Ihr werdet die vielleicht nicht nochmal so bekommen. Ich fand es halt super interessant. Es gibt dann halt unter dem Video ein kleines Dokument, wo man halt alle Messungen sieht, vor allen Dingen auch so die Umfänge am oberen und unteren Ende, was ich halt total hilfreich finde, wenn man vielleicht eine Marke wechseln will und man hat vielleicht Probleme bei seinem jetzigen Sleeve, sagt, hey, es müsste oben oder unten ein bisschen kleiner sein, wie würde sich das vielleicht mit einem anderen Hersteller übersetzen? Kann man sich, denke ich mal, da eine gute Orientierung holen. Da würde mich konkret nochmal interessieren, weil ich finde es wichtig, dass immer die Passform gut sitzt, auch für die Haltbarkeit des Sleeves, denke ich, ist ein großer Faktor, dass sie nicht an einer Stelle übertrieben eng sind, beziehungsweise sie sind an einer Stelle übertrieben locker, deswegen muss man dann downsizen, damit die überhaupt halten, dann werden sie dadurch an einer Stelle extrem eng. Ich habe oft das Problem, dass es Athleten gibt, die entweder, das sind ja die Klassiker, einen Sleeve gar nicht erst über die Wade bekommen und extrem upsizen müssen, oder andere Athleten auf dem anderen Extrem, die beim Quad einen guten Sitz haben in den Sleeves, aber dann in den Waden komplett lose quasi sind. Also bei mir ist es wirklich der Fall, dass ich Sleeves habe, die an den Quads eng sind, aber Knie und Waden fühlen sich fast so an, als würden sie halt rutschen. Ne? Und ich habe dann mitunter gar keins. Ich habe jetzt die A7s, muss ich jetzt auch 2XL nehmen. Ich bin ein angehender 73er. Kona hat die 2XL in der 105er.
83er.
Mal als Vergleich. Und die rutscht mir halt runter.
Das zeugt jetzt nur davon eigentlich, dass ich sehr dünne Beine habe oder Maxi sehr dicke Beine habe.
Ja, ich glaube nicht wirklich. Aber sagen wir mal, ich habe line Waden. Um mal nicht den Ausdruck dünn zu benutzen.
Streifig wie so.
Hast du einen Sleeve rausgefunden, der sich eher, ich finde auch, die haben jetzt die Kona Instas rausgebracht. Die habt ihr jetzt ja neulich vermessen. Es wird ja wahrscheinlich auch bald einen neuen Teil geben mit den neuen Hansus und den Kona Instern. Und irgendwie habe ich das Gefühl, die Leute verstehen nicht, was ein Kegel ist. Also Kona heißt ja eigentlich Kegel. Jetzt würde man erwarten, das wäre genau der Sleeve, den ich bräuchte, der kegelförmig zuläuft und dann halt deutlich enger wird am Wadenbereich. Ich habe jetzt aber Vergleichsbilder gesehen und auch deine Messungen gesehen und da sieht es ja eher genau gegenteilig aus, dass es eher wie so ein Zylinder ist.
Ja, also grundsätzlich wäre das natürlich ein super, wenn Hersteller unterschiedliche Schnitte rausbringen würden, damit je nach Beinform die Sleeves einfach besser sitzen. Und du hast recht, der Unterschied, also unseren Messungen nach, zwischen Umfang an der Unterseite und an der Oberseite der Sleeves, der war bei den Kona Sleeves geringer als jetzt bei den sanduhrförmig oder mehr sanduhrförmig geschnittenen Sleeves oder bei den normalen Intersleeves, die sind eben doch mehr sanduhrförmig geschnitten, das sieht man auch an der Form. Und so wie du gesagt hast, die Inter-Kona-Sleeves sind eigentlich eher ja, ein bisschen wie ein Trichter, aber eigentlich relativ zylinderförmig. Also sie verlaufen schon nach unten schmäler, aber eigentlich sogar der Unterschied zwischen oben und unten ist eigentlich geringer als jetzt bei den normalen Ergo Pro.
Das heißt, wir haben da eher zylinderförmige Sachen. Hattest du schon eine Chance, die Hansos mal zu testen? Ansonsten hat, wie heißt dein Kollege nochmal, Lukas?
Der Lukas Böllmann, genau, der hat die Hansos Leafs auch getestet. Und er hat gesagt, die geben schon gut Support. Wie gesagt, wir haben jetzt die noch nicht mit einer Zugwaage getestet. Wir haben andere Personen im Gym, die halt auf die Hansu schwören. Die sagen, die sind die besten. Also wir haben einen, der hat sich sämtliches Leafs in unterschiedlichen Größen bestellt und der schwört auf die Hansu. Aber wie gesagt, wir haben es noch nicht getestet und können dementsprechend da jetzt keine Vergleichswerte geben, ob die nochmal mehr Support liefern. Und wie gesagt, es ist fraglich, ob dann auch jede Charge gleich viel Support liefert oder ob es da dann auch von Charge zu Charge Gewichtsunterschiede von Sleeve zu Sleeve gibt.
Ich glaube, der Lukas meinte ja auch, er hat eher das Problem, dass er in der Wade manchmal noch Spielraum hat, also eine kleine Lücke. Und er hat, glaube ich, erwähnt, dass die Onis, weil die halt vorne so ein anderes Material haben, sich am besten von der Form her anfühlen. Er hat, glaube ich, auch, das waren auch so die zweit- oder zweitrittbesten im Vergleich. Also die waren, glaube ich, direkt hinter den Insern. Ich glaube, jemand hat auch in den Kommentaren bei euch geschrieben, dass die Hansus noch mehr zulaufen an den Waden, also an den Waden tighter sitzen. Und das wäre noch eine Frage, ob du die vielleicht beantworten kannst. Was du Athleten empfehlen würdest, die halt eher schmale Waden haben oder da halt immer so eine Lücke haben. Was ist da vom Erfahrungsbereich so der beste Sleeve?
Also vielleicht noch kurz, um die auf die Oni zu sprechen zu kommen. Ich habe die Oni auch angehabt und ich muss sagen, die haben sich jetzt so vom Gefühl her von den Stiff Sleeves bei Weitem am besten angefühlt, weil die einfach auf der Vorderseite ein bisschen ein elastischeres Material verbaut haben und nicht so ein Material, was so stiff ist. Das heißt, und sie vermitteln einem oder geben einem das Gefühl, dass man ein bisschen besser den Bounce mitnehmen kann. Das heißt, die sind sicher eine Option, weil es kommt vermutlich jetzt vielleicht auch nicht nur auf den, nur weil sie jetzt in unserem Test nicht als beste Sleeves abgeschnitten haben, heißt das nicht, dass man die nicht kaufen kann. Also die wären schon sehr interessant. Ansonsten, was die Frage betrifft mit engeren Sleeves um die Waden, ich glaube, man muss sich einfach das, am besten man misst einfach Oberschenkel und Unterschenkel und schaut sich das Verhältnis dann an und schaut einfach, ob man dann wie das Verhältnis einfach ausfällt von Oberschenkel zu Unterschenkel und geht dann danach vor und schaut sich die Tabelle an, wie die Unterschiede, die wir gemessen haben, zwischen oben und unten bei den einzelnen Sleeves sind. Vielleicht noch abschließend, was ich zu den Sleeves an sich sagen möchte. Ich bin kein Fan von den Stiff Sleeves, auch wenn wir sie getestet haben, was natürlich aus Athletensicht irgendwie cool ist, irgendwie einen Sleeve anzuziehen und mehr zu beugen können dadurch. Aber im Endeffekt sind sie, finde ich, zum einen ist das der Kauf mit hohen finanziellen Kosten verbunden. Sie sind nicht sehr nachhaltig, gehen schnell kaputt. Und es resultiert aber bis zu einem gewissen Grad in einer kleinen Materialschlacht, weil ich bin schon der Meinung, dass man 5 bis 10 Kilo mit Stiff Sleeves mehr beugen kann. Sicherlich von Athlet zu Athlet ein bisschen unterschiedlich, abhängig von der Anthropometrie, auch von der Technik, wie viel die Sleeves einem bringen, weil ich glaube, dass Personen beispielsweise, die einen Sticking Point weiter oben in der Bewegung haben, dann weniger von den Sleeves profitieren, als Personen, die einen Sticking Point vielleicht weiter unten haben und vielleicht unten ohnehin genug Weichteilhemmung haben, um unten rauszukommen. Aber das nur kurz angeschnitten. Aber das ist tendenziell eben vielleicht 5 bis 10 Kilo mehr, dass sie mehr bringen als die SPDs. Aber dadurch, dass sie eben schnell kaputt gehen, dass nicht nachhaltig ist und dass man mit SPDs die Punkte, dass man ein besseres Sicherheitsgefühl hat, dass die Knie gewärmt werden, die wurden mit den SPDs auch erfüllt. Und ja, dementsprechend finde ich es eigentlich nicht so toll mit den Stiff Sleeves, abgesehen davon, dass man auch sich noch mehr planen muss, dass man reinkommt. Und die Frage ist, wie geht's weiter? Kommen dann noch stiffere Sleeves und man kommt noch schwerer rein und noch schwerer raus und die helfen dann noch einmal mehr und die sind noch einmal teurer. Dann geht's eigentlich von dem Raw Powerlifting eigentlich ein bisschen weg.
Okay, da habt ihr jetzt wirklich sehr, sehr umfassenden Einblick in die Sleevologie des Powerliftings gegeben. Also vielen Dank dafür. Kleiner Aufruf, folgt Netty Matty auf Instagram. Ja, schreibt ihm für Coaching, wenn ihr da Bock drauf habt. Ansonsten schreibt ihr uns für Coaching einfach @kona.dh, Maxi Producer oder Falk Incredible oder Bird Gang Powerlifting könnt ihr uns erreichen. Gebt diesem Podcast hier 5 Sterne, damit wir weiterhin so coole Gäste wie Matty oder Alex Pürzel einladen können, damit wir so ein bisschen eine Reputation haben, die wir da vorlegen können und nicht ausgelacht werden. Schaut euch das Sleeve-Video auf YouTube an von Matty, dann bekommt ihr nochmal konkretere, auch visuelle Einblicke in die ganze Geschichte. Und an der Stelle verabschiede ich mich, bedanke mich bei allen recht herzlich. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder im Bird Gang Powerlifting Podcast. Bis dahin.
Und falls du nochmal einen Shoutout geben willst, die letzten Worte gebühren natürlich immer dem Gast.
Sieht's aus.
Danke nochmal, wie gesagt, dass ich zu Gast sein habe können. Mir hat es wirklich Spaß gemacht, dabei zu sein. Und wie schon der Falk gesagt hat, wenn Interesse zu meiner Person besteht, ihr könnt mir gerne auch Fragen stellen auf Instagram, auch zu den Sleeves oder zu anderen Themen, dann beantworte ich die gern.
Dann danke fürs Zuhören und wir sehen uns in der nächsten Folge.
Tschüss. Ich krieg von Maxi einfach nie das letzte Wort. Naja.